Bei uns jagt ein heißes Thema das nächste zurzeit. Und wir müssen den heutigen Abschnitt und auch den wir nächste Woche uns anschauen, in Verbindung mit dem sehen, was wir letzte Woche angeschaut haben. Das hängt alles zusammen. Letzte Woche hat Jesus zu uns gesprochen über unser Geld. Wie wir als Christen mit unserem Besitz oder mit unserem Geld umgehen sollen. Und er hat uns gesagt, dass wir weise investieren wollen. Und wirklich in dem, wie wir investieren oder nicht investieren, machen wir eigentlich unser eigenes Testament. Das bestimmt, wie unser Leben in der Ewigkeit aussehen wird. Wir können Schätze im Himmel sammeln oder wir können das versäumen und ja, verschwenden, was Gott uns hier anvertraut hat. Alles gehört ja sowieso ihm, aber wir dürfen es ausgeben. Das ist cool eigentlich. Aber so wie Gott will, dass wir sein Geld ausgeben, das ist völlig konträr zu dem, wie die Welt ihr Geld ausgibt. Und Jesus hat gesagt, wir können uns entweder Freunde im Himmel machen mit dem, was wir haben, oder wir können Freunde in der Welt machen. Im Vers 13 hat er gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon, ihr könnt nicht für beides leben. Und Jesus hat hier zu den Jüngern gesprochen, aber die Pharisäer, die waren auch noch da und die haben offensichtlich zugehört. Und jetzt sehen wir ihre Reaktion auf das, was Jesus hier gesagt hat, im Vers 14. Dies alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Das war ihre Reaktion. Sie haben Jesus ausgelacht. Sie haben gesagt, Jesus, das ist bescheuert, was du hier sagst. Das ist völlig weltfremd. Viele Leute würden es heute sagen. Es ist weltfremd. Und sie verhöhnten ihn. Der wahre Grund dafür war, sagt uns Jesus, dass sie geldliebend waren. Ihr Leben hat sich um Geld gedreht. Das war ihr Lebensinhalt. Das war ihre Motivation. Das war ihr Götze. Das war ihnen wichtiger als das, was Gott gesagt hat. Das war ihnen wichtiger als Gott. Und Jesus hat ihnen Gottes Wahrheit über Besitz und Gaben gesagt und es war ein hartes Wort für sie. Es war eigentlich völlig gegen das, wie sie gelebt haben. Und es hat ihnen nicht in ihren Kram gepasst. Und deswegen lesen wir hier, sie verhöhnten ihn. Wie habt ihr auf das reagiert, was Gott uns letzte Woche gesagt hat? Habt ihr darauf reagiert? Wie reagieren wir auf das, wenn Gott uns irgendetwas sagt, was mit unserem Leben oder mit unserer Meinung oder mit dem, was uns passt, nicht übereinstimmt? Sind wir gewillt, uns korrigieren zu lassen? Dass wir sagen, okay, Gott, du bist der Herr, ich bin dein Diener, nicht umgekehrt. Oder stellen wir uns stolz über Gottes Wort, wie die Pharisäer das hier getan haben? Und ignorieren wir einfach das, was Gott uns sagt, oder machen es vielleicht sogar lächerlich oder verbiegen es irgendwie? Erinnert euch dran, wer die Pharisäer waren. Die Pharisäer, das waren sehr angesehene Leute, das waren die Heiligen. Leute damals, in der Sicht der Leute, das waren die geistlichen und die moralischen Leiter des Volkes. Und die haben dasselbe gemacht wie Kenneth Copeland oder Benny Hinn, die heutigen Wohlstandsprediger es machen. Die haben ihrer Habsucht und ihrer Geldliebe so ein bisschen ein geistliches Mäntelchen umgehängt. Dem gesagt, ja, wir sind wohlhabend, und das waren die Pharisäer, wir sind ja so wohlhabend und so reich, weil wir so gut sind. Ne, Reichtum ist ein Zeichen, dass Gott unser Leben bestätigt irgendwo, dass wir ihm wohlgefallen. Gott segnet uns, weil wir so gut sind, weil wir so großen Glauben haben, weil wir so geistlich sind. Und auf der anderen Seite, wenn du arm bist, dann, naja, dann bist du halt nicht so gut wie wir. Ist dein Glaube nicht groß genug. So hätten die Pharisäer das gesagt. Sehr modern, was wir hier in der Bibel lesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und diese Pharisäer wurden wirklich bewundert von den Menschen. Die waren angesehen, waren als heilige Menschen angesehen. Die Leute haben gesagt, oh, ihr seid so toll, ihr seid so schlau. Wie die Welt auch heute noch Menschen bewundert, die selbstsüchtig viel Zeug für sich anhäufen. Im Psalm 49 heißt es, man preist dich, wenn du es dir gut gehen lässt. Oder? So ist es in der Welt. Und Jesus sagt im Vers 15, er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Ihr seid angesehen vor den Menschen, schön und gut, aber Gott kennt eure Herzen. Das gilt für jeden von uns. Gott kennt eure Herzen. Sagt den Pharisäern, Gott kennt eure Geldliebe und eure Habsucht und eure Ruhmsucht, eure Ehrsucht, die da in eurem Herzen ist. Und wisst ihr was, das ist ein Gräuel für Gott. Die Menschen mögen euch loben, aber in Gottes Augen ist es... Pharisäer haben das erste Gebot gebrochen, du sollst keine Götter neben mir haben. Sie haben das zehnte Gebot gebrochen, du sollst nicht begehren. Und Pharisäer waren die äußerlich, ne, waren das die Leute, die ihr ganzes Leben hingegeben haben, um die Gebote, um Gottes Gesetz zu halten. Und deswegen haben die Menschen sie auch bewundert. Die waren bekannt als die, die Gottes Geboten treu sind. Aber es war alles nur ein äußerer Schein. Jesus hat ihr Herz gesehen und im Herzen waren sie eigentlich Gesetzesbrecher. Deswegen spricht Jesus jetzt über das Gesetz im Vers 16. Das Gesetz und die Propheten, das ganze Alte Testament, würden wir heute sagen, gehen bis auf Johannes den Täufer. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Reich Gottes heißt vor allem, dass Jesus da ist, Jesus der König. Das ist zuallererst die Predigt vom Reich Gottes. Jesus. Jesus ist König, er ist die Erfüllung des Alten Testaments. Das ganze Alte Testament weist auf ihn hin. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Jesus bringt das Gesetz auf den Punkt. Jesus zeigt uns Gottes Herz hinter dem, was er gesagt hat im Gesetz. Und er interpretiert uns es. Und er hat absolute Autorität als Gott. Absolut Wort Gottes, was Jesus uns hier sagt. Und klar, du kannst Jesus auslachen für seine Worte, aber du kannst nicht gleichzeitig wie die Pharisäer sagen, ja, ich bin Gott treu und seinem Wort. Nee, die Pharisäer, die haben hier Jesus als König und damit eigentlich auch das Reich Gottes abgelehnt. Sie haben gedacht, okay, wir sind die heiligen Supermänner, wir sind im Zentrum von Gottes Reich und Jesus sagt ihnen, in Wirklichkeit steht ihr außen vor der Zeit. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Im Kapitel 14 hat Jesus gesagt, wer sein Kreuz nicht trägt. An einer anderen Stelle hat Jesus gesagt, wer sich nicht selber verleugnet und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Vers 33, Kapitel 14, sagt Jesus, so kann keiner von euch, der nicht allmen sagt, was er hat, mein Jünger sein. Er spricht ihre Habsucht an. Wenn du in das Reich Gottes kommen willst, dann musst du dir Gewalt antun. Musst du dich selbst verleugnen. Vielleicht deine eigene Weltanschauung, deine eigene Lebensphilosophie. Dann musst du dich bekehren. Buße tun, das heißt umdenken, umkehren. Muss Jesus und Gottes Wort annehmen. Na, man schlittert nicht einfach irgendwie so ins Reich Gottes hinein. Oder man schwimmt nicht ins Reich Gottes hinein, weil du mitschwimmst mit anderen Menschen. Wie der Benni erzählt hat, auch meine Eltern sind Christen, irgendwo ich schwimme so mit in dem christlichen Ding, aber du schwimmst nicht ins Reich Gottes. Es braucht eine bewusste Entscheidung. Es braucht eine bewusste Bekehrung, eben Umkehr von dem, was gegen Gott ist, von meiner Gottlosigkeit, von meiner Autonomität von Gott, wende mich zu ihm hin. Hinwendung zu Jesus. Und das haben die Pharisäer nicht getan. Ganz im Gegenteil, sie haben ihn ausgelacht und abgelehnt. Genauso eigentlich, wie sie die Gesetze im Alten Testament, die ihnen nicht gepasst haben, nicht in ihrem Kram gepasst haben, die haben sie uminterpretiert. In Markus 7 lesen wir davon, da spricht Jesus zu ihnen trefflich: Ihr hebt das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Wie viele Teenager wären heute noch am Leben, ha? Wenn wir das so praktizieren würden. Also Gott hat gesagt, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das war eins von den 10 Geboten. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht: Korban, das ist eine Opfergabe, was dir von mir zugute gekommen wäre, lass dir nichts mehr für Vater oder Mutter tun. Also was sie gesagt haben, ihre Verantwortung war, die Eltern zu versorgen, aber die Pharisäer haben irgendwie so ein Schlupfloch gemacht, und wenn sie gesagt haben, oh, das mein Besitz, mit dem ich dich eigentlich versorgen sollte, Mama oder Papa, das ist jetzt eine Opfergabe für den Herrn. Und deswegen muss ich meiner Verpflichtung nicht nachkommen. Und Jesus sagt, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert, und Ähnliches dergleichen, tut ihr mehr. Und das kam aus ihrem bösen Herzen heraus, aus ihrem habsüchtigen, selbstsüchtigen, geldgierigen, stolzen Herzen. Vers 17, es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfällt. Es gibt was in dieser Welt, was absolut sicher ist. Darauf könnt ihr euer Leben aufbauen. Und das ist Gottes Wort. Es wird nicht mal ein Strichlein von Gottes Wort vergehen. Nicht mal irgendwie ein Komma oder ein Apostroph. Gottes Charakter wird sich nicht ändern. Gottes Wahrheit wird sich nicht ändern, ganz egal was. Gott wird absolut zu seinem Wort und auch zu seinen Verheißungen stehen. Damit kannst du rechnen, darauf kannst du dein Leben aufbauen. Es ist leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfallen. Und jetzt tut Jesus was Interessantes. Er macht einen Themenwechsel eigentlich von Thema Umgang mit Geld und Besitz, worum es im Kontext davor gegangen ist und worum es nachher eigentlich noch gehen wird. Und er wechselt es zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Wenn wir es zum ersten Mal so drüber lesen, kommt uns das fast fehl am Platz vor, oder? Ist so ein bisschen abrupt. Aber ist eigentlich eine Fortsetzung von Vers 17. Gottes Worte werden nicht vergehen in Ewigkeit. Das gilt auch über sein Wort, was Ehe und Scheidung betrifft. Und es ist darüber hinaus noch ein weiteres Beispiel, ein weiterer Bereich, in dem die Pharisäer Gottes Wort verbogen haben, um ihr eigenes Leben, was nicht damit übereingestimmt hat, irgendwie zu rechtfertigen. Weil sie anders gelebt haben, weil sie ihn nicht in den Kram gepasst haben. Und das kam alles wieder aus demselben bösen Herzen hervor. Eigentlich ist das gar nicht so weit hergeholt, oder? Im 1. Timotheus 6 lesen wir, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und dann heißt es, die aber reich werden wollen, nicht unbedingt die reich sind, aber die dafür leben, die reich werden wollen, das kann auch ein armer Schlucker sein, die reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstrick und viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen im Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Geldliebe ist die Ursache von viel Übel. Geldliebe ist oft auch die Ursache von kaputten Beziehungen und Scheidung. Auch Wiederheirat. Streit ums Geld, oder? Es hat schon so viele Beziehungen kaputt gemacht. Häufig ein Anstoß für Scheidung. Und 1. Timotheus 6, Vers 9 sagt Jesus, die reich werden wollen, fallen in viel Versuchung, in Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden. Oft auch die Begierde, die Lust nach einem Mann oder einer Frau, mit der du nicht verheiratet bist. Lust nach Ehebruch. Na, du sollst nicht begehren. Wenn du ein Götzendiener bist, wenn es um Geld geht oder Besitz geht, wenn du ein Materialist bist, wenn du immer mehr von dem anhäufen willst, von dem, wo du eh schon genug hast eigentlich, dann ist es eigentlich gar nicht so weit, dass du auch die Frau oder den Mann, der dir eigentlich nicht gehört, begehrst. Wenn wir Götzendiener sind in einem Bereich unseres Lebens, uns in einem Bereich unseres Lebens von unserer Lust beherrschen lassen, dann ist es auch leichter, der Lust in anderen Bereichen meines Lebens nachzugeben. Also es ist nicht so weit entfernt, dieses Thema Geld und Scheidung. Und ist auch sehr aktuell, oder? Wenn das Thema Umgang mit Geld sehr aktuell war heutzutage, dann gilt das ganz sicher auch für das Thema Scheidung und Wiederheirat. Hey, die Scheidungsrate ist inflationär. Ich habe gelesen, im 20. Jahrhundert ist die Scheidungsrate um 700% gestiegen. In der letzten Generation um 150%. Jede zweite Ehe wird geschieden in unserem Land. Und ehrlich gesagt, in der Gemeinde unter Christen sieht es nicht so viel besser aus. Und jeder, der eine Scheidung durchgemacht hat, weiß, dass es nicht irgendwie so eine leichte Sache ist. Da ist unendliches Leid, was da dran hängt. Es gibt wahrscheinlich kaum was, was zerstörerischer ist und emotional aufreibender als eine Scheidung. Die Bibel sagt in der Ehe, ihr seid eins. Scheidung ist das unnatürliche Abschneiden von einem Teil von dir. Da werden Familien auseinandergerissen, da werden Verletzungen hinzugefügt, da gibt es Einsamkeit und Verdammnis. Ich glaube, dass Scheidung aufreibender ist als der Tod von dem Partner. Es ist eine furchtbare Sache, eine Scheidung durchzumachen. Und doch, in unserer Kultur wird es sehr einfach gemacht. Auch unter Christen nehmen es oft sehr leicht, lassen sich aus beliebigsten Gründen scheiden. Das soll nicht so sein. Aber es ist wie zur Zeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Es ist sehr aktuell. Die Bibel ist aktueller als die Tageszeitung. Pharisäer haben es sehr einfach gemacht. Haben im Prinzip gesagt, ein Mann, galt für die Männer vor allem, ein Mann kann seine Frau entlassen, sich von ihr scheiden, aus fast jedem beliebigen Grund. Ein Rabbi hat gesagt, wenn sie das Mittagessen anbrennen lässt oder es versalzt, ein Scheidungsgrund. Anderer Rabbi ist so weit gegangen, wenn du eine Frau findest, die dir halt besser gefällt, dann ist das ein Scheidungsgrund. Sehr einfach gemacht. Ein Scheidebrief ausgestellt und weg. Und viele von diesen Pharisäern, von den Zuhörern von Jesus hier, zu denen er spricht, haben wahrscheinlich eine Frau entlassen. Wie bei uns heute. Sehr weit verbreitet. In Matthäus 19 lesen wir, dass die Pharisäer zu Jesus kommen und ihn versuchten und ihn fragen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Seht ihr, das war ihre Einstellung. Und sie haben sich auf 5. Mose 24 berufen. In der Schriftstelle regelt Mose die existierende Praxis von Scheidung und das ist eigentlich ein Schutz für die Frauen. Aber Jesus sagt, es war wegen der Herzenshärte der Menschen, weil sie sich scheiden haben lassen, obwohl es nicht Gottes Wille war, obwohl es nicht Gottes Ideal ist. Scheidung ist immer das Resultat von harten Herzen, entweder von beiden Partnern oder zumindest von einem Partner. Scheidung ist immer das Resultat von Sünde. Denk, wenn zwei Menschen wirklich ein weiches Herz haben, Gott gegenüber und dem Partner gegenüber, dann ist Scheidung nicht nötig. Dann ist es dem Herrn möglich, jede Ehe zu heilen. Davon bin ich absolut überzeugt. Dann ist es möglich, neu lieben zu lernen. In Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und Jesus sagt als Antwort diesen Pharisäern: Ich bin gekommen, um die Herzenshärte zu überwinden, um Kraft zu geben, zu lieben, um Kraft zu geben, verheiratet zu bleiben. Und Jesus ruft seine Nachfolger zu einem höheren Standard auf, als zu diesem Kompromiss für die harten Herzen im Alten Testament. Gott hat Scheidung nie gewollt. Und Jesus nimmt diese Pharisäer, die sagen, es ist erlaubt, aus jedem Grund sich scheiden zu lassen. Es steht da nicht was im Mose, dass es erlaubt ist. Und Jesus nimmt sie zurück zur ersten Mose ganz am Beginn. Zum Anfang, zu Gottes Ideal. Zu Gottes Absicht. Und das war von Anfang an ein Mann und eine Frau, bis dass der Tod sie scheidet. Für ein Leben lang. Das ist Gottes Ideal. Und Jesus hält ihnen den Zweck für die Ehe vor Augen. Und das wird Jesus auch hier klarstellen. Es ist leichter, dass Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem anderen Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Der drängt sich, bricht ein in die Ehe von diesen zwei Menschen. Also ganz klar, Scheidung ist keine Option für Christen. Und ich würde sagen, als Christen denkt nicht mal dran. Das ist oft das Problem. Wenn wir anfangen, in Gedanken damit zu spielen, das ist der erste Schritt. Denkt nicht mal dran. Es ist ein wichtiges Thema, glaube ich, heutzutage. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Und wir kommen heute ganz sicher nicht dazu, bis ins Detail alles zu besprechen, aber ich möchte versuchen, die Grundzüge klarzumachen, was Gottes Wort uns sagt. Ich hoffe, ich kann es irgendwie verständlich machen. Es ist wichtig, dass wir als Christen klar sehen, es gibt so viel Verwirrung, so viel Missbrauch. Selbst im Gottes Namen, oh Gott hat mir gezeigt, dass es okay ist für mich, wirklich. Das möchte ich schwarz auf weiß sehen. Ich möchte 6 Punkte machen. Zu dem Thema. Erster Punkt ist, ich glaube, wir müssen nicht wie die Pharisäer von Scheidung ausgehen, von dem Kompromiss ausgehen, sondern wir müssen von Gottes Ideal ausgehen. Wir müssen von der Ehe ausgehen. Und der erste Punkt, den ich machen will, ist, Ehe ist etwas absolut Heiliges. Und wir müssen verstehen, die tiefe Bedeutung von Ehe, die tiefste Bedeutung, der höchste Zweck von Ehe ist nicht Freundschaft, ist nicht die sexuelle Beziehung, ist nicht, dass wir einander helfen und einander ergänzen, ist auch nicht Kinder zu haben und Kinder großzuziehen. Das ist alles wunderbar. Das sind wunderbare Segnungen und ich bin gern verheiratet. Es ist wunderschön. Es sind Nebenprodukte, aber der Hauptgrund ist ein geistlicher. Es geht darum, dass wir in unseren Ehen hier auf der Erde etwas Heiliges, etwas Ewiges, etwas Geistiges darstellen dürfen, was sonst nicht sichtbar wäre. Nämlich die Bundesliebe zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Epheserbrief lesen wir davon. Bezieht sich auch auf den Anfang von Ehe, auf 1. Mose. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein, werden zu einer neuen Einheit werden. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also wir sind als Ehepaare eigentlich sowas wie himmlische Schauspieler in dieser Welt, um was sichtbar zu machen, was sonst nicht sichtbar wäre. Diese Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde, diese Bundesbeziehung. Und die einen, die Männer spielen das Haupt, die Männer spielen Christus, die Frauen spielen Gemeinde. Deswegen sagt Gott den Männern, ihr liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, und er sagt den Frauen, ihr respektiert eure Männer und seid ihnen gehorsam, wie die Gemeinde dem Christus gehorsam ist. Das Ganze ist dazu da, um diese wunderbare Wahrheit von Gottes Erlösung in Jesus Christus sichtbar zu machen. Und das ist eine hohe Berufung, oder? Etwas von Jesus sichtbar zu machen und von seiner Liebe und von seiner Treue. Und allein wenn wir von dem ausgehen, Jesus ist treu, wie sollen wir als Gemeinde sein? Wir sollen auch treu sein oder nicht ihm untreu sein. Also wenn wir von diesem Bild ausgehen, sehen wir schon, dass es da keinen Raum für Scheidung gibt. Jesus scheidet sich nicht von uns. Wir sollen uns nicht von ihm scheiden. Es ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir als Ehepartner zuerst ein Team zur Ehre Gottes sind. Es geht in unserer Ehe um was viel Größeres als unser kleines Ich, oh, dass mir gut geht und dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, oder nicht mal nur um unsere kleine Familie. Es geht um was viel Größeres. Um das Sichtbarmachen von einer geistigen Wahrheit, von der wunderbarsten Wahrheit, die es gibt, nämlich Gottes Liebe für uns, seine Gemeinde. Lass uns das nicht vergessen. In dem Bild gibt es keinen Raum für Scheidung. Lass uns diese Heiligkeit von Ehe hochhalten. Ich denke, das ist einer der wichtigsten Dienste, den wir dieser Welt tun können, als Christen. Also erster Punkt, Ehe ist was absolut Heiliges. Zweiter Punkt, Ehe ist Gottes Schöpfung. Deswegen darf auch nur Gott sie auflösen. Und er tut es durch den Tod, ne? Deswegen sagen wir, bis dass der Tod euch scheidet. In Markus 10, Vers 6 sagt Jesus, von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Die Menschen geht's hier. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und dann sagt er, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da hat der Mensch kein Recht dazu. Ist eigentlich eine unglaubliche Anmaßung, oder? Wenn wir das tun. Wir setzen uns eigentlich an Gottes Stelle. Er ist der Einzige, der es auflösen darf, und wir sagen, nee, aber ich darf es auch. Ich ziehe das durch. Ist Götzendienst eigentlich. Wir stellen uns über Gott. Dritter Punkt ist, Gott hasst Scheidung. In Malachi 2,16 sagt er das ganz klar. Und ich finde es interessant, dass es ein Kapitel davor ist, wo Gott sagt zu seinem Volk, ihr bestehlt mich im Zehnten. Jetzt haben wir diesen Zusammenhang zwischen Scheidung und Habsucht. Offensichtlich geht da wirklich was zusammen. Aber in Malachi 2,16 sagt der Herr, ich hasse Scheidung, spricht der Herr, handelt nicht treulos. Warum hasst Gott Scheidung? Na, erstens, weil es dieses Bild der Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde zerstört und seiner Treue. Und der zweite Grund ist schlicht und einfach, weil Gott uns Menschen liebt. Und es gibt wenige menschliche Erfahrungen, die schmerziger sind als eine Scheidung. Es ist ein unnatürliches Abschneiden eines Teils von dir. Ihr seid ein Fleisch, eine Einheit, körperlich, seelisch, geistlich. Und das ist so, wie wenn du dir einen Arm abschneidest oder wie wenn du dir ein Bein abschneidest. Ich meine, du kannst es tun, du kannst es auch überleben, Gott kann es vergeben, aber du wirst nie mehr dasselbe sein. Da werden Narben zurückbleiben, du hast einen Teil von dir abgeschnitten. Da hängen Tragödien dran. Wir können nur weinen wirklich um gescheiterte Ehen. Wir müssen Barmherzigkeit haben. Und Gott weiß das. Und deswegen will Gott uns davor bewahren. Und wie gesagt, ich bin wirklich überzeugt davon, wenn zwei Menschen Gott wirklich hingegeben sind, kann Gott jede Ehe retten. Ganz egal, wie schlimm es ist. Und manche von uns könnten Zeugnis geben davon, wo Gott es getan hat. Scheidung löst keine Probleme, sondern Scheidung bringt neue Probleme. Ich meine, es ist eine Illusion, zu sagen, mit einem neuen Partner wird es einfacher sein. Erstens mal tauschst du einen Sünder gegen einen anderen aus. Es gibt keine Perfektion in der Welt. Und das Zweite, dein größtes Problem ist, du nimmst dich selber mit. Und du bist nicht perfekt. Gott hasst Scheidung. Vierter Punkt ist, prinzipiell ist Scheidung keine Option für uns Christen. Und wir sollten mit dieser Einstellung in die Ehe gehen. Es ist schlicht und einfach keine Option. Ehe ist lebenslänglich. Ein Freund von mir in Wiesbaden in der Gemeinde ist ein ganz süßes Ehepaar auch, aber wenn die Stress haben mal und sie sauer ist auf ihn, dann sagt er, lebenslänglich. Das ist die Wahrheit. Es ist lebenslänglich durch Höhen und Tiefen, egal was. Das haben wir uns versprochen. Frau von Billy Graham, die Ruth, wurde mal gefragt, ob sie je an Scheidung gedacht hat. Und sie hat gesagt, an Mord ja, an Scheidung nein. Das muss unsere Einstellung sein als Christen. Wir denken nicht mal dran. Wir nehmen dieses Wort Scheidung erst überhaupt nicht in den Mund, in unserer Ehe. Das ist schlicht und einfach keine Option. Und ich würde sagen, wenn du zu dieser Hingabe nicht bereit bist, dann heirate nicht. Dann leb dein Leben mit dem Herrn als Single. Das ist eine hohe Berufung. Jesus sagt, jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, auch der begeht Ehebruch. Und in 1. Korinther 7 wiederholt Paulus Jesu Gebot. Da sagt er den Verheirateten, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll und ein Mann seine Frau nicht entlassen. Das ist Gottes Wort an uns Christen. Prinzipiell, Scheidung ist keine Möglichkeit für uns. Okay, aber was, wenn jetzt da verhärtete Herzen sind und Unversöhnlichkeit ist und Bitterkeit ist und was, wenn ein Partner sich trotzdem scheiden lässt, seinen Partner verlässt, gegen Gottes Wort, was dann? Na, Paulus schreibt auch darüber und er sagt, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Es ist ungehorsam gegen Gott, es ist Sünde, sich scheiden zu lassen und Gottes Gebot ist Versöhnung. Und in dem Fall sollen beide Partner unverheiratet bleiben, damit Versöhnung wieder möglich ist. Das ist Gottes Wort in dieser Situation. Ich meine, es kommt vor, dass Menschen sich haben scheiden lassen und sich getrennt haben gegen Gottes Wort. Aber dann ist Gottes Wort ganz klar, dann müsse ehelos bleiben und Versöhnung wieder suchen. Und ich persönlich glaube, es ist auch ein Fall für Gemeindezucht. Der verlassene Partner soll so früh wie möglich die Gemeinde einschalten. So früh wie möglich, besser noch bevor die Scheidung vollzogen ist. Wenn dein Partner anfängt, über Scheidung zu reden, dann hol dir Hilfe. Nach Matthäus 18. Wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und konfrontiere ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er nicht umkehrt, hol einen zweiten dazu. Und wenn er nicht auf den zweiten hört, dann geh vor die Gemeinde. Wir sollten nicht einfach zuschauen, wenn die Ehe von zwei Menschen kaputt geht. Das ist was, was konfrontiert werden muss. Diese Person, die sich scheiden lassen will, muss ermahnt werden, muss zurechtgewiesen werden auf den rechten Weg. Fünfter Punkt, es gibt eine Ausnahme. Und ich sage euch das auch in Klammerbemerkung, manche glauben, dass diese Ausnahme nur für Verlobte gilt und nicht für Verheiratete. Könnt ihr selber dran kauen. Aber ich persönlich glaube, es gibt eine Ausnahme. In Matthäus 5 sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei oder Unzucht, Porneia ist das Wort im Griechischen, wo unser Wort Pornografie herkommt. Im Prinzip beschreibt es unerlaubten Sex. Jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, der begeht Ehebruch. Also es gibt eine Ausnahme und das ist Unzucht, sexuelle Untreue. Ehebruch des Partners oder Homosexualität, Sex mit Tieren, all diese Dinge würden da reinfallen in diese Kategorie. Also eine Ausnahme, wenn dein Partner dir sexuell untreu ist, dann glaube ich wieder, der erste Schritt wäre wieder nach Matthäus 18 zu konfrontieren. Und wenn dein Partner umkehrt, glaube ich persönlich, selbst da ist es noch Gottes Herz, dass du ihm vergibst und dass du weiter an deiner Ehe festhältst. Weil Ehe ist sowas Heiliges, um dieses Bild der Liebe Jesu hochzuhalten in dieser Welt. Aber wenn dieser Partner, der Ehebruch betrieben hat, sich beständig weigert, umzukehren und beständig weiter Ehebruch treibt, immer wieder, und wenn er auf Gemeindezucht nicht hört, auf die Gemeinde nicht hört, auf jede Zurechtweisung, dann glaube ich, ist das die eine einzige biblische Ausnahme, in der ein Christ von sich aus eine Scheidung einreichen darf. Sechster Punkt, es gibt noch einen Sonderfall. Es betrifft gemischte Beziehungen, wo ein Partner Christ ist und der andere kein Christ ist und Jesus nicht nachfolgt. Das ist übrigens ein Zustand, in dem wir uns nie freiwillig begeben sollen. Gottes Wort ist ganz klar. 2. Korinther 6, 1. Korinther 7, ein Christ soll nur einen Nichtchristen heiraten. Ein Christ. Oh, schon wieder Irrlehrer. Hilfe! Passiert mir oft in letzter Zeit. Also, ich muss das klarstellen, bitte. Danke, dass ihr aufpasst. Das war ja nur ein Test, ne? War ja ganz absichtlich, war nur ein Test, ob ihr wirklich da seid. Nee, ganz wichtig, ein Christ soll nur einen Christen heiraten. Das ist ganz klar in Gottes Wort, ohne Ausnahme, ohne Entschuldigung. Da fährt die Eisenbahn drüber. Im Herrn soll es geschehen. Aber es gibt diese Situation, was, wenn zwei Nichtchristen, die sind verheiratet und dann bekehrt sich einer. Was dann? Im 1. Korinther 7 spricht der Paulus es an, Verse 12 bis 14. Und für den gläubigen Partner gilt noch immer, der Gläubige soll sich nicht scheiden lassen. Für den Gläubigen gilt es noch immer, Scheidung ist keine Option, wieder mit der einen Ausnahme der sexuellen Untreue des Partners. Aber was, wenn der Nichtgläubige sich scheiden lassen will? Wer Gott nicht respektiert, der nicht auf ihn hört, was, wenn der nicht gewillt ist, mit dir als Christ zu leben, jetzt wo du dich bekehrt hast? Dann sagt uns Gott im 1. Korinther 7, Vers 15, dann soll der Gläubige den ungläubigen Partner in Frieden ziehen lassen. Er soll nicht irgendwann Krieg beginnen, um den Partner bei sich zu halten. Ich lese euch mal vor. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Ich glaube auch, dass ein Partner, der sich Christ nennt und seinen christlichen Ehepartner aus einem nicht legitimen Grund verlassen hat und der nicht auf Gemeindezucht reagiert, auf Konfrontation, der sein Herz verhärtet, ich glaube, dass auch so eine Person letztendlich in der Kategorie des Ungläubigen landen kann. In Matthäus 18 heißt es, wenn er nicht auf die Gemeinde hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das ist dann ein offizieller Akt. So einer, der rebellisch ist gegen Gott und sein Wort, er soll aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Er soll sich nicht Christ nennen dürfen, wenn er nicht als Christ leben will. Und ich glaube, dann gilt auch wieder dieser Fall, ich glaube, auch in solchen Fällen ist dann der gläubige Partner, gläubige Bruder oder Schwester nicht gebunden. Und meine persönliche Überzeugung ist, es gibt auch Leute, die andere Überzeugungen haben, aber meine Überzeugung ist es, wenn Gott die Freiheit schenkt oder gibt, dich zu scheiden, dann hast du auch die Freiheit, wieder zu heiraten. Aber wieder nur einen Christen, niemand anderen. Ist es klar soweit? Versuch's zusammenzufassen. Ist nicht so schwierig. Scheidung ist keine Option. Okay? Für alle Ehepaare unter euch, die ihr beide Christen seid, Scheidung ist keine Option. Streicht es für immer aus eurem Vokabular. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist die beständige sexuelle Untreue und die Weigerung, Buße zu tun. Nicht Meinungsverschiedenheiten, das ist kein Scheidungsgrund. Nicht wir lieben uns nimmer. Nicht wir haben unüberbrückbare Gegensätze. Wir mögen uns nimmer, wir haben Probleme, es ist so schwer. Nicht mal häusliche Gewalt ist ein Scheidungsgrund an sich. Ich denke, das ist ein Grund, sich zu trennen, räumlich zu trennen von dem Partner. Keine Frau muss als Sandsack herhalten für einen Ehemann oder wenn es die Kinder betrifft. Räumliche Trennung auf jeden Fall und das muss konfrontiert werden und wieder Gemeindezucht, vielleicht sogar eine Anzeige und Strafverfolgung. Aber selbst das ist nicht automatisch ein Scheidungsgrund, sich gleich scheiden zu lassen. Ich behaupte mal, dass die Ehe von den meisten geschiedenen Christen aus nicht biblischen Gründen geschieden wurden. Wir Christen machen es uns so einfach. Und das soll nicht sein. Wir müssen lernen, für unsere Ehen zu kämpfen. Ihr könnt gerne mal ein Bibelstudium machen von den Patriarchen im Alten Testament, Abraham und Isaac und Jakob, und ihr könnt mal deren Ehen studieren. Es waren furchtbare Ehen, die hatten alle riesige Probleme. Ich meine, Abraham hat gesagt zu seiner Frau, lüge und sage, ich bin nur deine Schwester, und dann hat er mit zugesehen, wie der Abimelech sie sich zur Frau genommen hat. Ich meine, ihr Frau, wenn euer Mann das tun würde. Rebekka hat den Isaak betrogen und da Intrigen hinter seinem Rücken. Jakob mit den zwei Frauen, die da in Konkurrenz waren. Furchtbar dysfunktionale Ehen. Schmerzliche Ehen. Waren alle mehr oder weniger schlecht, aber keiner hat sich scheiden lassen von denen. Das ist kein Scheidungsgrund. Also erstens, prinzipiell, Scheidung ist keine Option. Zweitens, die einzige Ausnahme für Christen ist die sexuelle Untreue des Partners. Dritter Punkt, für gemischte Ehen, also ein Christ und ein Nicht-Christ, wenn der ungläubige Partner den Christen dauerhaft verlässt. Aber sonst ist es nicht erlaubt. Und Jesus sagt hier, es ist Ehebruch. Und viertens, auch wieder, Heirat ist nur erlaubt, wenn du jetzt jemand bist, der noch nie verheiratet war, sagen wir mal, und du überlegst dir, eine geschiedene Person zu heiraten, auch das ist nur erlaubt, wenn diese Person aus diesen beiden Gründen geschieden wurde, sonst nicht. Das heißt, auch ein Christ soll niemand anderen heiraten, der geschieden ist aus anderen Gründen, zumindest solange der erste Ehepartner noch am Leben ist. Ne? Ich meine, klar, wenn der gestorben ist, dann bist du frei. Aber sonst sagt Jesus, es ist auch Ehebruch, hier im Vers 18. Jeder, der die von einem Mann Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ich denke, soweit ist es eigentlich ziemlich klar. Ich sage nicht, dass es einfach ist, wenn wir hier theologisch drüber reden, was Gott sagt, da hängen Schicksale hinten dran. Das ist herzzerreißend, das ist zum Weinen. Wir reden hier nicht theoretisch einfach mal so schnell dahin. Aber das ist ziemlich klar, sind direkte, ziemlich klare Worte von Jesus und Gott, was das betrifft. Und ich denke, wenn wir uns alle dran halten würden, dann wäre es relativ einfach. Aber wir leben in einer gefallenen Welt und in einer gefallenen Welt schaffen die Menschen es auch, die Dinge viel, viel, viel komplizierter zu machen als das. Wenn sie sich ohne biblische Grundlage scheiden lassen und dann ohne biblische Grundlage wieder heiraten, obwohl sie eigentlich ehelos bleiben sollten. Und dann endet man oft in sehr komplizierten, verworrenen Verhältnissen. Und es ist schwierig, da Pauschalantworten zu geben. Muss man jeden Fall einzeln betrachten. Und das wird in der Bibel eigentlich nicht direkt angesprochen, wie umzugehen ist mit so einem Fall. Da muss man mit allgemeinen Prinzipien arbeiten. Das ist ganz so einfach. Ich meine, was soll jemand machen, der sich ungerechtfertigt von seinem Partner hat scheiden lassen und der gegen Gottes Wort jemand anderen geheiratet hat? Einfach Einfachheit halber, lass uns mal ein Beispiel annehmen. Der Mann lässt sich von seiner Frau scheiden und heiratet eine zweite Frau. Sollten die nicht machen, sich nicht scheiden lassen, die sollten auch nicht wieder heiraten. Aber die beiden Partner machen das, obwohl es gegen Gottes Wort ist. Was soll dieser Mann jetzt machen, wenn er Buße tun will? Meine Buße bedeutet Umkehr, Umdenken, Umkehren, Wiedergutmachung sicher auch, soweit es geht. Denn ganz sicher hat er auch Verantwortung für seine erste Frau und seine Kinder finanziell. Da kann er sich nicht entziehen. Und ich habe letzte Nacht, vielleicht seht ihr mir das an, ich habe wenig geschlafen, ich habe studiert, bis mir der Kopf geraucht hat. Und über Jahre schon beschäftige ich mich mit dem Thema. Ist nicht so einfach. Ein Autor hält das Prinzip von Gerechtigkeit und Wiedergutmachung sehr hoch. Und er sagt, diese zweite Ehe ist eigentlich ungültig. Diese beiden Partner haben eigentlich bewusst gegen Gottes Gebot verstoßen, als sie geheiratet haben. Und er sagt, wenn der erste Partner, also wenn die Frau ihren Mann noch zurückhaben will und auf ihn wartet und ehelos bleibt, dann sollte dieser Mann zu ihr zurückgehen, die zweite Frau verlassen und zurückgehen. Weil er sagt, die erste Frau und die Kinder, wenn sie vorhanden sind, haben ein größeres Recht auf den Ehemann und den Vater als die zweite, die ungerechtfertigt gegen Gottes Wort geschlossen wurde. Das ist hart. Das sind emotional aufreibende Entscheidungen. Ich sage es euch einfach mal so, was Ausleger so sehen. Anderer Autor sagt, obwohl die zweite Ehe durch Ehebruch entstanden ist, ist sie gültig. Und er hält dieses Prinzip hoch, ein Christ soll sein Versprechen halten. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Und er sagt, aus diesem Grund sollte er bei der zweiten Frau bleiben und bei den zweiten Kindern, soweit die da sind. Kinder komplizieren das Ganze natürlich nochmal mehr. Also er soll bei der zweiten Frau bleiben und sein Wort halten und mit ihr eine starke Ehe bauen. Nicht so einfach. Beide Seiten berufen sich eigentlich auf gute biblische Prinzipien und haben teilweise ganz gute Argumente. Und wie gesagt, ich habe studiert, bis mir der Kopf geraucht hat und ich bin mir für mich persönlich noch nicht ganz so im Klaren. Und lass uns vorsichtig sein, einfache, schnelle Pauschalantworten zu geben in so verworrenen Situationen. Es ist oft sehr kompliziert, besonders wenn Kinder involviert sind. Man muss von Fall zu Fall wahrscheinlich abwägen, was mehr wiegt. Und wie gesagt, in der Praxis sind das ganz harte, schwere, furchtbare Entscheidungen. So viel Ungerechtigkeit passiert, man kann eigentlich kaum raus aus so einer Situation, ohne irgendjemanden Unrecht anzutun und ohne zu verletzen. Also bitte, wenn wir über solche Dinge nachdenken, lasst uns das nicht leichtfertig so als theologische, intellektuelle Übung sehen, sondern da hängen Schicksale dran. Das ist was ganz was Tiefes, was ganz was Schweres. Und vielleicht sind das Graubereiche, eben weil Gott da nicht ganz klar direkt reinspricht. Vielleicht liegt es wirklich am Gewissen des Einzelnen, seinem eigenen Gewissen zu folgen und dem zu folgen, was Gott ihm aufs Herz legt. Also ich möchte an viel Demut und an viel Barmherzigkeit appellieren, wenn wir über solche Dinge nachdenken. Ich würde sagen, das Wichtigste für uns, lasst es erst gar nicht so weit kommen. Lasst es erst gar nicht so weit kommen. Lasst uns starke Ehen bauen, Leute. Als Ehepaare, lasst uns miteinander beten. Lasst uns miteinander gemeinsam Gottes Wort lesen. Durchschnittliche Scheidungsrate unter Christen ist nicht viel besser als in der Welt. Fast jede zweite Ehe wird geschieden. Das ist eine Tragödie. Aber für Christen, die regelmäßig miteinander in die Gemeinde gehen, ist die Scheidungsrate Nummer 1 aus 50. Und für Christen, die regelmäßig miteinander in die Gemeinde gehen und täglich miteinander beten, ist die Scheidungsrate Nummer 1 zu 1100. Das macht einen Unterschied. Lasst uns starke Ehen bauen. Und ihr Männer, ich nehme euch in die Verantwortung, ihr seid die Leiter der Familie. Ihr geht voran. ihr fangt an damit. Schatz, lass uns zusammen beten. Schatz, lass uns in die Gemeinde gehen. Nee, wir werden nicht ausschlafen. Es ist wichtig, dass wir in Gemeinschaft sind. Schatz, lass uns gemeinsam Bibel lesen. Wenn es ein Problem gibt, du sei der Erste, der sich demütigt und der um Vergebung bittet. Ich weiß, es ist schwer für uns Männer. Aber lasst uns um unsere Ehen kämpfen. Es ist wert. Lasst uns starke Ehen bauen. Lasst uns diesem Ideal nachjagen, dass Jesus sichtbar wird durch unsere Ehen in dieser Welt. Lasst uns dieses Wort Scheidung überhaupt aus unserem Vokabular verbannen. Das ist keine Option für uns. 1. Korinther 7, Vers 27, bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, loszuwerden. Und bitte, wenn ihr Probleme habt, mit denen ihr alleine nicht fertig werdet, dann bitte holt euch doch Hilfe. Das Traurige ist, die meisten Christen schreien viel zu spät, wenn die Ehen am Kaputtgehen sind. Lasst es erst gar nicht so weit kommen, dass eure Ehe so kritisch ist, dass ihr überlegt, euch scheiden zu lassen. Hey, wir als Gemeinde, wir sind nicht die Insel der Seligen. Wir sind nicht die Insel der Heiligen und der Perfekten. Wir sind ein Krankenhaus. Jeder einzelne von uns ist ein Stinker und ein Sünder. Und jeder einzelne von uns hat Probleme. Also bitte lasst uns von diesem übergeistlichen Schauspielerei, Heuchelei runterkommen und lasst uns ehrlich und offen voreinander sein. Und bitte wirklich in Jesu Namen, es ist okay zu sagen, wir haben Eheprobleme. Hey, könnt ihr uns nicht helfen? Wir brauchen Hilfe. Das ist okay. Wir müssen einander nichts vormachen. Also bitte sucht Hilfe, bevor es überhaupt irgendwo in die Nähe kommt, so über Scheidung nachdenkt. Ich möchte noch ein letztes sagen. Ein Wort an die, die schon versagt haben und die gesündigt haben. Die sich ungerechtfertigt scheiden haben lassen oder ungerechtfertigt jemanden Geschiedenen geheiratet haben oder wieder geheiratet haben. Ich möchte sagen, Gott hasst Scheidung, aber Gott hasst nicht die Geschiedenen. Gott liebt euch. Und geschiedene Christen sind nicht Christen zweiter Klasse, bitte. Scheidung ist nicht die unvergebbare Sünde. Nicht mal Ehebruch ist die unvergebbare Sünde. Und was Jesus uns hier sagt, ist eigentlich die gute Nachricht. Ist eine gute Nachricht an uns, weil das, was er uns hier sagt, reflektiert sein Ideal. Das reflektiert seinen Charakter, seine Treue zu uns. Ich lese euch vor, was John Piper darüber geschrieben hat. Man kann es, glaube ich, nicht besser ausdrücken. Aber er schreibt darüber, dass ja, Scheidung und Wiederheirat Ehebruch ist. Er sagt, Jesus tut das nie, nie, niemals seiner Braut der Gemeinde an. Er verlässt sie nie, er lässt sie nie sitzen, er misshandelt sie nie, er liebt sie immer. Er wird sie immer wieder annehmen, wenn sie wegläuft. Er ist immer geduldig mit ihr. Er ist besorgt um sie und versorgt sie und beschützt sie und Wunder über Wunder erfreut sich an ihr. Und du, der du zum ersten Mal, zum fünften Mal oder noch nie verheiratet bist, wenn du Buße tust und dich Christus anvertraust, bist du in der Braut. Und so behandelt er dich. Wir haben nicht immer alle Antworten. Aber wir haben Jesus. Lass uns an ihm festhalten. Lasst uns ihm vertrauen. Ganz besonders auch in schwierigen Situationen. Ganz besonders auch in schweren Ehesituationen. Und lasst uns versuchen, ihn zu verherrlichen. Und ganz zum Schluss, wir haben einen Gott, der Wunder tun kann. Der mehr tun kann, als wir uns je erträumen lassen. Der die furchtbarsten Situationen und die furchtbarsten Ehen erlösen kann. Und ich möchte euch zum Abschluss ein Zeugnis vorlesen. Brief, den eine Frau an den Pastor geschrieben hat, den ich auch persönlich kenne. Sie schreibt, 1994 reichte ich die Scheidung ein. Jahre der Sünde, unter Misshandlung, hatten unsere Ehe zerrissen und alles, was noch übrig war, war Papierkrieg. In meinen Augen gab es keine Hoffnung, dass mein Ehemann sich je ändern würde, und es schien mir, dass Gott mich hinausführte aus dieser Ehe. Mein Mann hatte jedes Versprechen gebrochen, das er mir je gegeben hatte, durch seine Alkoholsucht, was unsere Ehe wörtlich in einen Zustand der Verzweiflung zurückließ. Wir waren bankrott in jedem Sinn des Wortes. Die Liebe war weg, die Hoffnung war weg, die Träume waren weg, zerrissen durch Sünde. Nichts war schmerzhaft in meinem Leben, als die Zuneigung und die Unterstützung des Mannes zu verlieren, den ich geheiratet hatte, dem einen, dem ich mein Leben anvertraut hatte, der versprochen hatte, treu zu sein und mir jetzt eine Quelle von solch bitteren Schmerz war. Aber heute danke ich Gott für die Schmerzen und die Menschen, die er um mich gestellt hat während all dieser Jahre. Es war durch den Schmerz all dieser schlimmsten Jahre meines Lebens, dass Gott sich in seiner Gnade mir so real gezeigt hat. Nachdem ich Jesus angenommen hatte und Menschen begannen, für meinen Ehemann und meine Ehe zu beten, wurden die Dinge noch schlimmer. Also sie hat sich bekehrt durch diese schlimmen Umstände und es wurde aber noch schlimmer. Es endete um Trennung und Einreichung der Scheidung. Es war während dieser Zeit der Trennung, dass mein Ehemann auf die Knie ging, als Resultat von viel Gebet und Leid. Nüchternheit und Erlösung kam in sein Leben, als er sein Leben Jesus gab. Obwohl ich so viele Jahre dafür gebetet hatte, glaubte ich es nicht, als er es mir zuerst erzählte. Obwohl ich die Scheidung eingereicht hatte, betete ich weiter um Gottes Willen. Obwohl ich wusste, dass ich biblische Gründe für eine Scheidung hatte, nämlich Ehebruch, wusste ich auch, dass Gott Scheidung hasst. Ich muss zugeben, dass ich die Ehe nicht weiterführen wollte, obwohl ich froh war über die Veränderungen in meinem Mann. Ich hatte Angst, er würde in seine alten Wege zurückfallen. Eines Morgens, während ich betete, führte mich der Herr zu einer Schriftstelle in Philemon, wo steht: Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder im Herrn. Ich wusste, dass Gott mir sagte, nimm ihn zurück und mach dir keine Sorgen. Das ist für immer. Er ist nicht länger ein Sklave der Sünde, die dich so verletzt hat. Er ist dein Bruder im Herrn. Lass mich euch sagen, das war nicht, was ich hören wollte. Aber ich wusste, dass es Gottes Wille war. Sofort rief ich eine starke christliche Freundin an und erzählte ihr die ganze Geschichte und wir begannen, um Versöhnung zu beten. Es dauerte viele Monate, aber schließlich kam ein Mann zurück und brachte viel Freude in unsere kleine Familie. Das ist jetzt 4 Jahre her und wenn mir damals irgendjemand erzählt hätte, wie mein Leben heute aussehen würde, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Wir kämpfen noch immer mit den Problemen des Lebens, aber wir haben Gott im Zentrum unseres Heims und das macht den ganzen Unterschied. Mein Ehemann ist ein gottesfürchtiger Mann und ich liebe ihn mehr denn je. Und sein Sohn hat ein gutes Vorbild in ihm. Ich glaube wirklich, dass Gott mir erlaubt hätte, mich von meinem Mann zu scheiden. Aber wegen Gebet und Gehorsam gegenüber seiner konkreten Führung in meinem Leben hat er mich sehr reich gesegnet. Er hat die Liebe erneuert und die Hoffnung wiederhergestellt, sodass wir es wieder wagen können zu träumen. Ich würde das nie missen wollen. Also will ich euch einfach ermutigen, jeden, der in einer scheinbar hoffnungslosen Situation kämpft, nicht aufzugeben, egal wie die Umstände sind. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für deine Klarheit, Jesus, dass du nicht um den Brei rumredest, sondern dass du uns ganz klar zeigst, wie wir als deine Nachfolger leben können in dieser Welt, in der so viel Leid ist, durch Scheidungen und zerbrochene Familien und Kinder, die mit einer halben Familie aufwachsen, ohne Vater oder Mutter, das Herz zerreißend. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns stärkst, deinen Willen zu tun. Und dass du uns Weisheit gibst in der Situation, in der jeder von uns ist. Herr, beschütz unsere Ehen und stärk uns. Wir wissen, wir können sowieso nur leben aus deiner Kraft. Christus in uns, das ist unsere Hoffnung. So bitten wir, Herr, füll unsere Leben ganz neu mit deinem Leben. Und Herr, führ uns auf deinem Weg. Lass uns dir vertrauen und an dir festhalten. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, dass wir wirklich mit dir rechnen können. Und dein Wunder und deine Heilung in unserem Leben. Du bist ein wunderbarer Herr. Ich danke dir für dein wunderbares, liebevolles, treues, barmherziges Herz. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst. Durch jede Situation in unserem Leben. So wollen wir uns dir neu hinlegen heute Morgen und uns dir anbefehlen für diese kommende Woche. In Jesu Namen wollen wir das tun. Amen.